HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pierroth. Guten Abend.
CDU und FDP haben mit einer von einem Faschisten geführten Fraktion zusammen eine Koalition geschmiedet. Und das ist ein Tabubruch.
Das ist ein Dammbruch. Da ist eine Brandmauer gefallen, da kann man jetzt sagen, was man will.
Man wird sich die Frage dann schon stellen, wenn Sie das in Thüringen mitmachen, machen Sie es woanders auch? Deswegen rede ich ja von einem Tabubruch.
Eine Tabuzone bei Stammesgesellschaften ist das ein Bereich, der nicht betreten werden soll. Und im übertragenen Sinne sind das heute in der Moderne gesellschaftliche Bereiche, die eben verschwiegen werden, die nicht angesprochen werden sollen.
Wenn die Leute aus einer anderen Kultur kommen, kommen sie mit ihren Tabus. Und keiner versteht, was das bedeutet. Beziehungsweise Tabus sind immer anders von einem Land zu anderen.
Hier muss die Gesellschaft entscheiden, denn Tabus sind ja immer auf eine Gesellschaft bezogen. Und eine Gesellschaft entscheidet, was gehört zu uns und was soll nicht zu uns gehören.
Tabu, Tabu.
Wer ein Tabu überschreitet, hat mit Konsequenzen zu rechnen. Und deshalb hat der Eklat von Thüringen der FDP Chaos beschert und der CDU den Rücktritt ihrer Vorsitzenden. Nun stehen die Christdemokraten möglicherweise vor einem neuen Tabubruch. Nachdem sie schon gemeinsame Sache gemacht haben mit der AfD, vom Ergebnis her wenigstens für ein paar Stunden, könnten sie nun gemeinsame Sachen machen mit dem anderen Ende des politischen Hufeisens, der Linkspartei, und könnten ihre alte Ministerpräsidentin Lieberknecht auf Wunsch von Bodo Ramelow für eine Thüringer Übergangslösung vorschicken. Jedwede Zusammenarbeit mit links und rechts außen verbietet sich aber für die CDU. Ein Tabu, unantastbar, unerlaubt, unerhört. Auf der anderen Seite wackeln aber gerade tradierte Übereinkünfte. Tabus fallen vor allen Dingen bei der AfD durch gezielte verbale Brüche oder im Netz, das oft genug keinen sozialen Kodex mehr kennt. Andererseits beobachten manche eine Übertabuisierung in der akademischen Debattenkultur beispielsweise, wo Redner niedergeschrien, ausgeladen und der Diskurs verweigert wird. Auseinandersetzung ausgeschlossen. HR2 Kultur, der Tag, die unsichtbare Grenze, neue und alte Tabus. Unser Thema heute Abend. Und wir beginnen mit einem politischen Abriss von Christoph Keppeler.
Am 8. Mai 1985 brach Bundespräsident Richard von Weizsäcker ein Tabu.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Ein Tag der Befreiung, das war für die Vertriebenenverbände und viele Konservative und Rechte ein Tabubruch. Das Kriegsende am 8. Mai 1945 galt vielen Deutschen als der Tag der Niederlage und der Vertreibung von Millionen Deutschen aus dem Osten. Es galt auch lange Zeit in Deutschland als Tabu, der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ihre Verbrechen vorzuwerfen. Die Wehrmacht war anständig geblieben, so war der Mythos. Seit 1995 aber gab es eine Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht. Diese traf auf scharfe Gegenreaktionen auch in CDU und CSU. Auch beim damaligen Fuldaer CDU-Bundestagsabgeordneten Alfred Dregger, der sich vor die Wehrmachtssoldaten stellte.
Die ungeheure Opfer erbringen mussten an allen Fronten. Und die wirklich keine Schmähung verdient haben, sondern Respekt und Unterstützung.
Aufklärung über die Verbrechen, auch wenn sie erwiesen waren, galt als Schmähung der Wehrmachtssoldaten, also als Tabubruch. 1993 wurde der Vier-Sterne-General Günther Kießling aus der Bundeswehr entlassen. Grund: Es gab Gerüchte, er sei homosexuell, deshalb sei er erpressbar. Verteidigungsminister Manfred Wörner sah sich gezwungen, Kießling zu entlassen.
Wir liegen eindeutige Erkenntnisse vor, die zusammen mit anderen nachweisbaren Umständen den dringenden Verdacht begründen, dass der Betroffene sich in einem Milieu bewegt hat, das bei einem so exponierten Geheimnisträger ein hohes Sicherheitsrisiko begründet.
Die Vorwürfe erwiesen sich aber als falsch. Kießling wurde rehabilitiert, wieder in den aktiven Dienst und kurz danach ehrenhaft in den Ruhestand versetzt. Bundeswehrgeneräle mieden aber auch danach den ehrenhaft entlassenen Kießling. Allein der Verdacht, Kießling sei schwul, reichte. Ein schwuler General, das verstieß gegen ein Tabu. Erst Klaus Wowereit, der als SPD-Kandidat für das Amt des Berliner Regierenden Bürgermeisters kandidierte, brach 2001 das Tabu, dass man als Spitzenpolitiker nicht homosexuell sein durfte.
Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Dieses Tabu ist mittlerweile keines mehr in der Politik. Und außereheliche Affären, sind sie wirklich ein Tabu? Der damalige CSU-Chef Theo Weigel wollte 1993 bayerischer Ministerpräsident werden. Dann wurde gestreut, dass er mit einer anderen Frau als seiner Noch-Ehefrau zusammen war. Der geoutete Ehebrecher verlor die Gunst seiner Fraktion und Edmund Stoiber wurde neuer bayerischer Landesvater. CSU-Chef Horst Seehofer brach schließlich das Tabu, dass ein christlicher Politiker nur eine Frau und eine Familie haben darf. Er hatte eine Geliebte, die auch ein Kind von ihm bekam und blieb aber auch mit seiner Frau zusammen und wurde trotz allem kurz darauf bayerischer Ministerpräsident. Es war ein Tabubruch, aber vielleicht nur ein scheinbarer. Denn außereheliche Beziehungen wurden meist auch von politischen Gegnern oder Journalisten eher diskret beschwiegen. Und auch bei konservativeren Parteien, siehe Seehofer, tut es dem Ruf kaum nennenswerten Abbruch. Manches Tabu aber bleibt bestehen. Manches wohl auch zu Recht. Wie Kinderpornografie. Ein entsprechender Verdacht beendete die Karriere der SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati und Jörg Thaus. Auch wer härtere Drogen konsumiert und dabei erwischt wird, wie Volker Beck von den Grünen oder der SPD-Abgeordnete Michael Hartmann, die beide zugaben, die Droge Crystal Meth konsumiert zu haben. Zwar wurden die Strafverfahren gegen sie gegen eine Geldauflage eingestellt, im Bundestag aber sitzen beide mittlerweile nicht mehr.
Also Tabus sind gewissermaßen Selbstzwänge einer Gesellschaft, nicht niedergeschrieben wie grammatische Regeln, nicht nachlesbar kodifiziert, nicht unbedingt jedenfalls, aber sie sind da und erfüllen gleich zwei Funktionen. Sie sichern die Herrschaft der Mächtigen ab und schützen gleichzeitig die Schutzbedürftigen. Sie werden selten offen verhandelt, sind aber immer dann besonders sichtbar, wenn gegen ungeschriebene Gesetze verstoßen wurde, ablesbar an der Empörung, die dann folgt. Professor Ursula Birsel ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Marburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Professor Birsel, der letzte politische Aufschrei war der Tabubruch in Thüringen, in den sich die CDU auch deshalb reinmanövriert hat, weil sie sich aller Optionen beraubte, indem sie die Zusammenarbeit mit der Linkspartei genauso ausgeschlossen hat wie die mit der AfD. Stichwort Äquidistanz. Links ist genauso tabu wie rechts. Woher kommt denn diese strikte Abgrenzung und Ablehnung?
Sie kommt einmal, denke ich, aus einem tief verwurzelten Antikommunismus innerhalb der CDU. Jetzt kommt natürlich bei den ostdeutschen Landesverbänden auch noch die Erfahrungen aus der Zeit der DDR hinzu, was die SED angeht und das Regime. Und auf der anderen Seite mit der AfD und dort vor allen Dingen in Thüringen die Abgrenzung dann auch zum extrem rechten Flügel der Partei. Und das basiert allerdings dann auch mehr auf Druck des Bundesvorstands oder der Bundespartei, der CDU.
Wer das linken Tabu aufweicht, der kann über kurz oder lang mit genau demselben Argument auch die Abgrenzung zur AfD angreifen. Glaubt die CDU deshalb, der Linken und Ramelow gegenüber so strikt bleiben zu müssen?
Ja, das eine bedingt ja nicht zwingend das andere, weil wenn man einer Extremismustheorie anhängt, dann setzt man in der Tat links wie rechts gleich und sieht auch gar nicht hin, wie sich die Partei Die Linke entwickelt hat die letzten drei Jahrzehnte. Und wir müssen ja wirklich auch in zum Beispiel auch in Thüringen, auch mit Bodo Ramelow, eher sagen, es ist eine sozialdemokratische Partei. Das heißt, also öffnet man sich dort der Partei Die Linke, hat das nicht gleichzeitig zur Folge, dass man sich nach rechts öffnen muss. Also da gibt es nun wirklich eine Grenze zu sagen, mit einer antidemokratischen Partei wie der AfD arbeiten wir nicht zusammen, gehen keine Koalitionen, Bündnisse oder Ähnliches ein.
Jetzt sehen wir am Beispiel Thüringens, es gibt immer weniger parlamentarische Mehrheiten entlang der herkömmlichen Links-Rechts-Schemata. Gerade in Ostdeutschland führt der Weg der Macht oft eben über die AfD oder die Linke. Kann dann eine Partei wie die CDU tatsächlich ihre alten Tabus aufrechterhalten oder muss sie diese brechen?
Ich glaube, sie muss sie brechen, weil wir es in dieser Konstellation, wir haben ja häufig dann Dreierbündnisse, zum Teil funktionieren die ja dann noch zwischen CDU, SPD und Grünen beispielsweise, aber auch gegenüber der Partei Die Linke müsste man sich dann zumindest öffnen, meinetwegen auch für Minderheitsregierungen oder ähnliche Modelle, weil wir hier es in der Tat mit einer prodemokratischen Partei zu tun haben, wo dann diese Abgrenzungen nicht mehr ganz zu rechtfertigen sind.
Wobei Norbert Röttgen ja nun als erster offiziell seinen Hut in den Ring geworfen hat für den CDU-Vorsitz und sagt, die Linkspartei sei eine Partei, die die Aufarbeitung ihrer diktatorischen Vergangenheit, 40 Jahre SED, noch nicht mal begonnen habe und das sei auch Unrecht.
Also sie passiert schon in der internen Debatte und dort gibt es auch durchaus aber auch Uneinigkeit über die Vergangenheit der Partei in der DDR. Dieses einzufordern ist durchaus legitim zu sagen, eine Partei muss sich auch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Das gilt natürlich auch für jede Partei, die in den Parlamenten sitzt. Das gilt auch für die CDU beispielsweise oder wie es auch in der SPD geschieht, wo man sich damit auseinandersetzt, dass doch einige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ins nationalsozialistische Regime verstrickt waren. Das ist eine Aufarbeitung, die eigentlich erst seit einigen Jahren, vielleicht in den letzten 5 bis 10 Jahren angelaufen ist. Also das ist schon legitim, das einzufordern. Aber es davon allein abhängig zu machen, ob man in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit zwischen demokratischen Parteien ermöglicht oder eher abblockt, finde ich problematisch.
Der Eindruck aktuell, es gibt zwei Entwicklungen, das Festhalten an alten Tabus, siehe CDU, die andere Tendenz, Tabus mit aller Macht brechen zu wollen, siehe AfD, wo sogar in der sogenannten Mitte Einstellungen hervorbrechen, die früher höchstens mal heimlich geäußert wurden. Wie erklären Sie sich diese Gleichzeitigkeit der beiden Entwicklungen?
Also wir haben es teilweise durchaus mit sehr konservativen oder ich würde sagen auch rechtskonservativen Politikerinnen und Politikern in einigen Landesverbänden zu tun. Wir haben im Augenblick auch Strömungen innerhalb der CDU, bei denen es sehr schwer wird, sie auch zu integrieren. Daran ist ja Annegret Kramp-Karrenbauer auch jetzt gescheitert. Also wir haben innerhalb der CDU, sagen wir mal so, auseinanderdriftende Strömungen und da kommt genau dieses Bild zustande, dieser Ungleichzeitigkeit von solchen Entwicklungen.
Tabus haben ja auch zwei Seiten. Auf der einen Seite schützen sie Demokratie und Menschlichkeit, auf der anderen Seite machen sie unfrei, weil unhinterfragt befolgt wird, was verinnerlicht wurde, ohne es jemals offen als Gesellschaft oder als Partei ausgehandelt zu haben. Wann können Tabubrüche wiederum befreiend sein?
Sie können befreiend sein und dazu sind ja Beispiele eben in dem Beitrag auch genannt worden. Das war einmal die Rede von Richard von Weizsäcker 1985, den 8. Mai auch als einen Tag der Befreiung zu begreifen vom Nationalsozialismus und den Verbrechen, dem Holocaust. Also sozusagen dort auch zu beginnen, sich aktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und die begann ja auch erst in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik. Oder eben, dass Klaus Wowereit es öffentlich gemacht hat, dass er homosexuell ist und dazu dann auch positiv gestanden hat. Also wo es dann auch darum ging, etwas wirklich aus dem Nichtgesagten herauszuholen und damit auch eine neue Lebensweise oder sexuelle Orientierungen auch in die Mitte der Gesellschaft, in die Debatte zu bringen und sie eigentlich mittlerweile auch als etwas Normales zu empfinden. Also wenn es so eine emanzipatorische Richtung bekommt, denke ich, ist es haben sogenannte Tabubrüche durchaus ihren Wert, genau eigentlich eine Gesellschaft auch zu liberalisieren.
Das sind die Tabubrüche. Und gibt es auch gute und schlechte Tabus in der Politik?
Also gute Tabus würde ich sagen, in der Politik genauso wie in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wenn es darum geht, um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wenn es um Antisemitismus und so weiter geht, dass da eine Grenze gezogen wird bei dem, was gesagt wird und was sich manchmal dann ja auch in Handeln, auch in Gewalt übersetzt. Und das, was wir im Augenblick in unserer Forschung in den sozialen Medien beobachten, findet da eine sehr starke Enthemmung statt, die mittlerweile auch wirklich in der realen Welt ankommt, über Politik auch, aber nicht nur, sondern auch insgesamt in den gesellschaftlichen Debatten. Und da, finde ich, werden Tabus angerührt, wo sich eine Gesellschaft schon eben diese ungeschriebenen Regeln auch gegeben hat, dass dieses nicht geschieht. Also da ist, wäre es genau diese Schützenheit, diese schützende Funktion.
Professor Ursula Birsel, Politikwissenschaftlerin von der Uni Marburg. Besten Dank. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, die unsichtbare Grenze, neue und alte Tabus, unser Thema heute Abend. Die Kunst hat Tabus immer schon gerne überreizt. Josef Beuys zum Beispiel 1982, als er die Replik der russischen Zarenkrone Iwans des Schrecklichen auf der Documenta einschmelzen ließ. Ein Reporter vom HR war auch dabei.
Aus der Gießzange des Meisters leuchtete ein sitzender Hase hervor, so wie man ihn aus einem weit preiswerteren Material, nämlich als Schokoladen-Osterhasen, kennt. Ein Kunstwerk war geboren. Wir kämpften uns mit dem Mikrofon zunächst über die Steinhaufen und dann auf dem Podest nach vorne bis an die Rampe zu Beuys, nahmen dabei auch fliegende Eier in Kauf und bekamen folgende Erklärung.
Herr Professor Beuys, ein Hase ist es geworden. Warum ein Hase?
Ich glaube, der Hase ist das Zeichen der Bewegung, ganz besonders in der Eurasischen Steppe zwischen Ost und West und West und Ost. Wir werden also dieses friedliche Tierchen, was ja auch jedes Kind kennt, zum Friedenssymbol machen. Da sind wir allerdings verpflichtet, das Problem von Ost und West und West und Ost auch zu lösen. Und das haben wir uns vorgenommen.
Also, man gehört ins Irrenhaus.
Welche Meinung haben Sie zu dem, was hier
Schiff
passiert?
Schiff ist das. Das ist ganz eine große Gemeinheit mit der Krone. Das ist eine Irretat.
Für mich unverständlich.
Der will nur auffallen.
Nee, aber
normal ist das nicht, was der macht.
Aus Alt mach neu heraus kam der sogenannte Friedenshase. Kopfschütteln und Empörung bei vielen seiner Zeit. Heute würde man vielleicht etwas gnädiger sagen, nachhaltige Kunst. Nun sind Tabus Regeln, denen wir auf magische Weise gehorchen, ohne zu fragen. So eine bekannte Formel dazu. Dafür muss man die Spielregeln aber erstmal kennen und achten. Und die hat ausgerechnet der missachtet, der uns das Wort Tabu von seiner Südseereise nach Polynesien im 18. Jahrhundert mitgebracht hat. Kapitän James Cook. Er beschrieb Tabu oder Tapu als etwas Geheiligtes oder Geweihtes, fiel dem Tabu dann aber ironischerweise selbst zum Opfer. Im Streit um ein Boot ließ Cook auf Hawaii einen König als Geisel nehmen, der Tabu-Status hatte, so geht die Erzählung. Und dafür mussten die Ureinwohner Cook töten, um ihrerseits nicht von den Göttern bestraft zu werden. Das Beispiel zeigt, das Tabu ist interkulturell besonders heikel, so Anna Dangel.
Wenn die Leute aus einer anderen Kultur kommen, kommen sie mit ihren Tabus. Und keiner versteht, was das bedeutet. Beziehungsweise Tabus sind immer anders von einem Land zu anderen. Was in Deutschland ein Tabu ist, vielleicht in Ägypten nicht. Und was in Ägypten Tabu ist, in Deutschland nicht.
Mustafa Selim bringt auf den Punkt, was Tabus für ihn bedeuten. Er lebt seit 13 Jahren in Deutschland und ist in Ägypten geboren. An der Uni Geisenheim hat er über Weinbau promoviert. Nebenberuflich hält er Vorträge über die arabische Kultur. Seine Spezialität? Den Leuten erklären, wie die Ägypter ticken. Dazu gehören die landestypischen Tabus.
Wenn jemand sitzt und die Beine übereinander schlägt und die Schuhsohle guckt oder zeigt Richtung die Person. Und das ist eine Beleidigung. Deswegen darf man das eigentlich nicht machen.
Der normale Schneidersitz ist in Ägypten also in Ordnung. Eine sichtbare Schuhsohle in Richtung des Gegenübers aber nicht. Als Alexandra Vashkadizei vor 5 Jahren zum Studieren nach Frankfurt kam, hat ihn vor allem eine Tatsache schockiert.
Die Leute haben ihre Nase öffentlich geputzt und zwar sehr laut. Ja, sowas macht man eigentlich in Georgien nicht. Ja, gerade am Tisch oder wenn man Nase so laut putzen will, dann muss man auch auf die Toilette gehen in Georgien. Und ich dachte mir, ich werde das nie in meinem Leben machen. Aber seit 2 Jahren habe ich auch angefangen, das zu machen.
In Polen gibt es ein Tabu mit einem Schuss Aberglaube. Das führt dazu, dass in der Regel keine Handtaschen auf dem Boden stehen, erklärt Monika Baczynska. Sie lebt mit ihrer Familie in Deutschland, seitdem sie 3 Jahre alt ist.
Tabu ist vor allem für Frauen, dass man die Handtasche nicht auf den Boden stellen darf, weil es könnte ja sein, dass das Geld wegläuft. Und das macht man einfach nicht. Das macht wirklich keiner oder keine. Und wenn man in einem Lokal ist, dann kann man ja einfach die Handtasche auf die Lehne hängen. Und wenn man bei Freunden zu Gast ist, aufs Bett legen oder auf die Couch oder auf den Stuhl, das macht man dann so.
Der Rundumblick zeigt also, Tabus sind vielfältig und von Land zu Land unterschiedlich. Was in einem Land tabu ist, ist in einem anderen völlig normal. Wozu hilft das Wissen darüber, um das Gegenüber noch besser zu verstehen?
Tabus muss man kennen, zum Beispiel ein beredtes Schweigen, das muss man erstmal als solches erkennen, deuten und in einen Zusammenhang stellen. Was wird diskret umgangen, was völlig ausgespart? Das können familiäre Tabus sein, die keiner anrührt, ein uneheliches Kind, eine alkoholkranke Mutter zum Beispiel. Das können aber auch Tabus auf nationaler Ebene sein. AIDS zum Beispiel galt in vielen afrikanischen Ländern bis mindestens in die 90er Jahre hinein als Thema, das zu selbst auferlegtem Schweigen führte. Professor Christoph Antweiler ist Ethnologe und Professor für Südostasienwissenschaften am Institut für Orient- und Asienwissenschaften der Universität Bonn. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Pirot.
Herr Professor Antweiler, Sie haben das Buch geschrieben Heimatmensch. Darin geht es um das, was uns verbindet. 4000 Völker, ein kulturelles Fundament. Überall auf der Welt kennt man zum Beispiel so etwas wie ein Schönheitsempfinden, Macht, Ungleichheit zwischen Geschlechtern und Generationen. Wie ist das mit dem Tabu? Ist das als Phänomen auch universell und auf jede Gesellschaft übertragbar?
Ja, man kann sagen, Tabus als solche, dass es überhaupt Tabus gibt, das sind wir in allen Kulturen, das ist kulturübergreifend. Jetzt könnten Sie fragen, ja, woher weiß man das? Das weiß man aus ethnologischem Kulturvergleich, also aus Beschreibungen, die aus Feldforschung in einzelnen Kulturen und dann eben aus vielen hundert oder vielen tausend erfolgt sind. Also in allen Kulturen gibt es tabuisierte Themen, Objekte oder Personen und überall werden auch diese Tabus als zentral für die jeweilige soziale Ordnung angesehen. Aber es gibt nur wenige Tabus, die inhaltlich quer über die Kulturen verbreitet sind. Also ich mache mal ein Beispiel. Nahrungstabus findet man überall oder fast überall, aber es ist völlig ungleich, was jetzt, welche Nahrung, welches Essen tabuisiert ist.
Woher kommt dieses Bedürfnis? Warum brauchen Gemeinschaften Tabus?
Das hat verschiedene Gründe. Also erstmal kann man sagen, was eine typische Erfahrung ist, wenn man so mit Menschen redet im Feld, bei der Forschung, dann sagen die zu einer Sache, ja, das ist aber wichtig. Das ist wichtig, dass das nicht verletzt wird. Und wenn so ein Tabubruch gemacht wird, dann ist das nicht nur eine Verletzung irgendeiner Ordnung, sondern es ist die Verletzung der Gesellschaft als Ganzer. Daraus kann man ableiten, dass die Leistung darin besteht, dass die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung oder auch zeitlich die Kontinuität, der Zusammenhalt, ja, was hält die Gesellschaft zusammen, die Kohäsion, dass die dadurch praktisch untermauert wird.
Und da gibt es immer wiederkehrende Themen? Über die Kulturen hinweg, Sexualität, Religion?
Ja, da gibt es immer Themen, aber die Themen sind insgesamt breit gestreut. Also ich sage vielleicht mal Themen, die immer wieder aufkommen, sind Sex, sexuelle Beziehungen, dann Nahrung und als drittes vielleicht der Umgang mit Übernatürlichem. Aber innerhalb der Themen gibt es da eine ganze Spannbreite von möglichen Dingen, die tabuisiert sind. Das können also Objekte sein wie Gegenstände oder Teile von Land und Landbesitz oder häufig sind besondere Personen tabu, also Häuptlinge, Priesterinnen, Personen in bestimmter religiöser oder politischer Position oder auch Personen in besonderem Zustand, zum Beispiel menstruierende Frauen oder Wöchnerinnen, das sind so typisch. Aber es gibt auch manchmal, dass einfach nur die Nennung eines Namens einer Göttin, eines Gottes oder eines Raubtieres tabu sind oder ein Verhalten darf an bestimmten Orten oder in bestimmten Zeiten nicht gemacht werden. Sie sehen also, das Spektrum ist sehr breit.
Tabus verdecken Wundepunkte, potenziell Schmerzhaftes. Können die also auch heilsam sein und eine Gesellschaft entlasten?
Ja, durchaus. Die können eine Gesellschaft entlasten. Das hat aber auch eine anderes Gesicht. Also sie können die Gesellschaft entlasten, aber die Kehrseite ist, dass sie für den einzelnen Personen häufig belastend sind. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Land, wo ich forsche, Indonesien. Da gab es 1965, 66 Massenmorde, wo Tausende von Menschen umgebracht worden sind. Und die werden öffentlich geleugnet. Genauso wie zum Beispiel das Thema Kommunismus. Und diese Leugnung führt aber zur Belastung der einzelnen Nachfahren der damaligen Opfer, sodass auch eine gesamtgesellschaftliche Aussöhnung dadurch verzögert wird. Aber die sozusagen die Funktion für die gesamte Gesellschaft ist, dass Themen, die als schwierig oder als ambivalent gelten oder als gefährlich, das geht so häufig durch, die Vorstellung, etwas ist gefährlich, dass die dann ausgegrenzt werden als Themen.
Sie als Rheinländer sind jetzt mittendrin in der närrischen Zeit. Ist Karneval eine Art organisierter, kollektiver Tabubruch?
Ja, also aus ethnologischer Sicht würde ich eher sagen, Karneval ist ein Umkehrritus. Also der Bauer darf König sein oder den König sogar verspotten. Frauen dürfen Männer sein, Männer dürfen Frauen sein. Also es ist eher eine Umkehr der normalen Regeln, der normalen Normen und Werte und Verhaltensgebote. Es ist, finde ich, eine offene Frage, das wäre eine interessante Forschungsfrage, welche Tabus im engeren Sinne auch im Karneval weiterhin gelten, weiterhin erhalten bleiben. Das müsste man eher volkskundliche Ethnologin fragen, die könnten Ihnen da bestimmt etwas zu sagen.
Sie haben sich ja sehr viele Kulturen angeschaut. Was sagen denn Tabus über eine Gesellschaft aus?
Ich würde sagen, die sagen vor allem aus, wie stark konsensorientiert eine Gesellschaft ist, wie stark sie auch normengeleitet ist. Also man kann vielleicht so eher lose Gesellschaften unterscheiden und eher engmaschig gewirkte Gesellschaften. Tabus sagen vor allem über Kulturen aus, was eigentlich die allerwichtigsten Werte sind. Also ich mache wieder mal ein Beispiel aus meinem eigenen Forschungsgebiet in Südsulawesi in Indonesien. Da ist die Ehre der Familie, also der Rang, aber auch die öffentliche Ehre der Familie ein absolut zentraler Wert. Und wenn dann Verhaltensweisen folgen, die dem zuwiderlaufen, wenn man zum Beispiel ein junger Mann, eine junge Frau haben Sex miteinander und sind aber nicht für eine Heirat versprochen oder nicht schon das noch nicht vororganisiert, dann ist das eine derartig starke Familienverletzung. Also ein Tabubruch im engeren Sinne, der dann notwendigerweise zur Folge hat, dass das mit einem gewaltsamen Akt ausgeglichen wird.
Professor Christoph Antweiler, herzlichen Dank für das Gespräch. Sie hören H2 Kultur, der Tag, die unsichtbare Grenze, neue und alte Tabus. Und da ist und bleibt eines der großen problematischen Themen der Tod. Ja, er gehört zum Leben dazu. Ja, wir müssen über ihn sprechen, dennoch verdrängen ihn viele. Der Frankfurter Schriftsteller Robert Gernhardt hat kurz vor seinem eigenen Tod einen humorvollen, direkten Umgang damit gesucht und gefunden.
Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halte ich gern mal fest. Ach, und das ist ihre Sense und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links. Von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus. Bis zur Grube und? Wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? Ein so ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage, womit ich nur sagen will. Ach, ich soll hier nichts mehr sagen. Geht in Ordnung, bin schon.
Robert Gernhardt vom Tod, mitten aus dem Satz gerissen in seinem Gedicht »Ach«. Nun ist es ein merkwürdiges Phänomen, dass Tabus sich aktuell offenbar verselbstständigen, obwohl wir ja vermeintlich in freiheitlichen Zeiten leben. Heute ist doch sowieso eigentlich fast alles erlaubt. Es gibt die Homo-Ehe, Sextabus sind gefallen, genauso wie verklemmte Moralvorstellungen. Und die Moderne hat mächtig daran mitgeschraubt, dass unsichtbare und sichtbare Mauern überwunden wurden durch Provokationen und Grenzüberschreitungen. Brüste auf der Bühne, Publikumsbeschimpfungen, Frauen in klassischen Männerrollen, Tod und Porno. Wen schockiert das noch, sollte man denken. Aber es gibt sie auch hier noch immer, die kulturellen Eklats. Auch das Kino hat seit seiner Erfindung als Jahrmarktattraktion viele Extreme durchgespielt. Mario Scala.
Das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek verlieh dem Film Irreversibel 2002 ein ungewöhnliches Prädikat. Er sei »The most walked out movie of the year«. Und tatsächlich, bereits bei der Premiere auf den Filmfestspielen in Cannes waren die Kritiker reihenweise aus dem Saal gelaufen. Tumulte, empörte Rezensionen. Der Film des Regisseurs Gaspar Noé enthält tatsächlich noch heute verstörende Darstellungen. Einige stießen sich bereits an der Anfangsszene, als in einem Nachtclub ein vermeintlicher Vergewaltiger mit einem Feuerlöscher zu Tode geprügelt wird. Noch verstörender war eine Vergewaltigungsszene, in der eine von Monica Bellucci gespielte Frau in einer Unterführung brutal missbraucht wird. Der Film zeigt das in einer Länge von knapp 10 Minuten, in allen Details und ausgesprochen realistisch. Noch heute gilt Irreversibel als schockierender Film und Tabubruch. Doch bis es zu einem solchen Schock kam, mussten im Kino so einige Tabus abgeräumt werden. Ethnische Grenzen, Sex und Gewalt waren dabei die drei großen Themen. In den 60er Jahren herrschte in den USA noch eine strikte Rassentrennung. In Stanley Kramers Film Guess Who's Coming to Dinner von 1967, auf Deutsch Rate mal, wer zum Essen kommt, kündigt die weiße Mittelstandstochter ihren Eltern die bevorstehende Heirat an. Und schon öffnet sich die Tür und zur Verblüffung der Familie betritt Sidney Poitier den Raum. Auch dessen Vater ist geschockt.
Du bist mein Vater. Ich bin dein Sohn. Ich liebe dich. Aber du denkst und fühlst noch als Farbiger. Ich denke und fühle einfach als Mensch.
Und da der Mensch so seine Bedürfnisse hat, examiniert die beunruhigte Mutter ihre Tochter.
Ob er mit mir geschlafen hat? Ich nehme dir die Frage nicht übel, aber es war nichts zwischen uns. Er wollte nicht.
Damit deutete sich das nächste Feld für mutige Tabubrecher an. Die Sexualität in all ihren Varianten. Nackte Männer mit ihrem Geschlechtsteil, Homosexualität, explizite Liebesszenen aller Art. In Deutschland sorgte Wolfgang Petersens Schwulenfilm Die Konsequenz 1977 für Aufsehen. Erstmals wurden einander umarmende, einander küssende Männer auf der Straße oder im Bett gezeigt.
Thomas, Mensch, auf die Nachbarn. Du scheißegal. Thomas, du sollst aufhören. Thomas, hör auf.
Bald schien es weniger um die bildgestalterische Umsetzung zu gehen, als um die noch explizitere und möglichst obszöne Inszenierung. Die Grenze zur Pornografie wurde überschritten. Welches Tabu wurde noch nicht gebrochen? Bernardo Bertolucci hatte 1972 mit Der letzte Tango in Paris Maßstäbe gesetzt. Marlon Brandos obszöne Fäkalsprache, eine enthemmte Erotik, Zuschauer, die im Saal sitzen und die Tabubrüche mitzählen können. Spätestens, als Brando mit Maria Schneider im Bett liegt und sie anweist, doch bitte mal die Butter zu holen, dürfte klar gewesen sein, dass danach nicht mehr viele Tabus übrig bleiben. In den 80er Jahren explodierte die Gewalt im Kino. Actionfilme, Schlägereien, Massaker, zerplatzende Körper, nichts bleibt mehr ungezeigt. Im Zombiefilm wird das letzte Tabu gebrochen: Kannibalismus. Untote Menschen essen noch Lebende auf. Zuletzt in der Fernsehserie The Walking Dead endlos variiert. Das Kino scheint auf der Suche nach dem letzten Tabu an ein Ende gelangt. Was waren das doch für friedliche Zeiten, als Alfred Hitchcock noch den Rat erteilte, im Kino doch besser keine Kinder umzubringen. So etwas ertrage das Publikum nicht.
Im Film wie in der Kunst wird es heute wahrscheinlich immer schwieriger, Tabus zu brechen. Anything goes. Oder stimmt das gar nicht? Verschieben sich Tabus einfach nur, während manche verschwinden, bilden sich an ihrer Stelle neue heraus? Darüber sprechen wir mit Dr. Hartmut Kraft. Er ist Facharzt für Nervenheilkunde, Lehranalytiker in Köln und hat das Buch geschrieben Tabu, Magie und soziale Wirklichkeit. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kraft, was ist für Sie eigentlich ein Tabu?
Es gibt viele Definitionen. Die ich am besten finde, lautet: Tabus sind Meidungsgebote, deren Übertretung mit Ausschluss aus der Gemeinschaft bedroht ist. Und das hört sich vielleicht sehr einfach an. Mit den Meidungsgeboten sind alle sicherlich gleich einverstanden. Aber das Entscheidende ist wirklich der Ausschluss, der drohende Ausschluss. Denn das führt uns direkt zu der Frage, für welche Gruppe ist etwas ein Tabu? Denn wir haben eigentlich in unserer pluralistischen Gesellschaft gar kein Tabu mehr, das für alle gilt. Aber wir haben sehr viel verschiedene Tabus für die jeweiligen Gruppen. Und das gilt es immer genau anzuschauen, für welche Gruppe gilt ein Tabu.
Und von den Tabus schreiben Sie, dass Sie gerade Konjunktur haben. Woran machen Sie das fest?
Es gibt ja im großen Stil immer wieder Diskussion um die Political Correctness. Und ich glaube, das ist etwas wirklich ganz Wichtiges. Bestimmte Worte sind ja aus dem Sprachgebrauch verbannt worden.
Wobei es ja auch einen Hintergrund dafür gibt.
Das ist genau richtig. Tabus sind etwa nichts Schlechtes, sondern Tabus sind gerade für eine Gemeinschaft notwendig. Tabus sichern Identität und, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass die Gemeinschaft sagt, das wollen wir, das gehört zu uns und das wollen wir nicht und das gehört bitte sehr nicht zu uns. Das muss man einer Gemeinschaft unbedingt zugestehen und das wird mit Hilfe von Tabus geregelt, ansonsten natürlich auch mit Gesetzen. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit sind eben Tabus, wie die Gemeinschaft ihre Identität abgrenzt gegen andere.
Welche Tabus haben denn Konjunktur? Sind das neue Tabus oder nur neu aufgelegte?
Ich denke, dass Tabus immer in einem Wandel sind. Also wir haben zum Beispiel als Alt-68er die Sexualtabus einer verstaubten Nachkriegsära hinweggefegt, aber inzwischen, nachdem klar geworden ist, welche Probleme wir mit der Pädophilie haben, wie häufig sie ist, also der sexuelle Missbrauch ganz allgemein, welche Häufigkeit er hat, wird man also kaum die sexuelle Freizügigkeit, die damals erkämpft worden ist, uneingeschränkt heute noch gut finden. Und es wird also dementsprechend sehr stark differenziert. Und man kann manchmal sogar fragen, ob es nicht in eine neue Prüderie hineingleitet. Aber selbst das würde dann sicherlich schon wieder zu einem Aufschrei führen, wenn man das behauptet.
Also mehr Tabus und weniger Freiheit?
Es ist immer ein Kampf. Die Tabus haben natürlich, wie ich schon sagte, eine einengende Funktion. Sie dienen der Abgrenzung der Identität. Damit schließen sie natürlich auch etwas aus. Und es ist immer die Frage, ist das akzeptabel, weil natürlich etwas ausgegrenzt wird. Und wenn die Gemeinschaft meint, dass es nicht akzeptabel sei, dass hier die Einengung unsinnig wird, dann geht ein neuer Kampf los. Das ist sozusagen eine Kampfzone, die Tabuzone. Dann wird Tabus gebrochen, dann wird geschaut, ist es wirklich notwendig, dieses und jenes nicht zu sagen, nicht zu tun, oder gehört es nicht doch wieder zu uns? Also man kann auch sagen, Tabus sind immer auch eine Kampfzone, wo ausgehandelt wird, was zur Identität einer Gruppe gehört.
Noch nie durfte so viel gesagt werden wie heute, noch nie wurde allerorten so viel gesagt, getippt, getweetet, man braucht nur ein Handy. Trotzdem wird vor allen Dingen von rechts beklagt, Political Correctness, sagten sie, ein Kampfbegriff, Stichwort Kampf von rechts, dass man eben nicht mehr alles sagen dürfe. Sprachwissenschaftler nennen das einen performativen Selbstwiderspruch, denn derjenige, der seine Meinung gerade kundtut, der beklagt im gleichen Moment, dass ihm das nicht gestattet wird, der tut's aber. Wie erklären Sie sich diese schizophrene Situation?
Ist gar nicht so lange her. 2005 hat Kurt Westergaard den Propheten Mohammed mit einer Bombe im Turban dargestellt. Daraufhin hat er Morddrohungen bekommen und hat bis heute, soweit ich weiß, einen Panikruhm. Und es ist gerade mal jetzt im Januar 5 Jahre her, dass die Redaktion von Charlie Hebdo zusammengeschossen worden ist. Wir haben erst einmal an diesem konkreten Beispiel dargestellt, nicht das Problem, religiöse Führer und religiöse Themen auch einmal satirisch aufzuspießen, aber es kommt ein großer Aufschrei und je nachdem, welche religiöse Gruppe sich angesprochen fühlt, wird offensichtlich ein massives Tabu verletzt und dann erfolgt ein Ausschluss, der bis hin zur Tötung reicht. Also insofern sieht man, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft oder die Welt ist ein Dorf, dass wir immer wieder Themen haben, die an einer bestimmten Stelle der Welt, die für eine bestimmte Gruppe ein Tabu sind und für andere zucken die Schultern und sagen, das ist doch kein Tabu, ist doch ganz wichtig, dass wir hier kritisch mit umgehen. Also ich denke, diese Dinge existieren absolut gleichzeitig nebeneinander und gelten jeweils für verschiedene Gruppen.
Die AfD kultiviert den Tabubruch ja, indem sie diese Sprachregelungen bricht, von einem Vogelschiss der Geschichte spricht, wenn Alexander Gauland die Nazi-Diktatur meint, oder von einem Denkmal der Schande. Wenn man ein Tabu lange genug bricht, kann man es dann auflösen oder an seiner Abschaffung arbeiten?
Das ist der Versuch, an der Abschaffung eines Tabus zu arbeiten. Und es ist ein gesellschaftlicher Prozess, ein Prozess, der gegeneinander kämpfenden Gruppen, ob ein Tabu sinnvollerweise aufrechterhalten wird oder ob eine andere Gruppe meint, es sinnvollerweise über Bord werfen zu müssen. Und das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, von dem man jetzt noch nicht weiß, wie er ausgeht.
Was würde denn der Verzicht auf moralische Konventionen und Tabus bewirken?
Das geht schon mal gar nicht, weil dann kommt das Tohuwabohu, denn ich sagte ja, zur Identität gehört das Tabu hinzu, um klarzustellen, was nicht zu mir gehört, wovon ich mich und meine Gruppe und meine Freunde und meine Familie sich abgrenzen will. Und insofern wird zwar ein Tabu sich immer mal wieder wandeln können, das eine wird abgeschafft, das andere entsteht wieder, aber dass wir in einer tabufreien Gesellschaft leben, halte ich für absoluten Unsinn. Und immer wieder die Rede zu hören vom angeblich letzten Tabu ist genauso ein großer Unsinn. Allenfalls kann man sagen, wir sind immer gut beraten, wenn wir von einer Tabukultur uns weiterentwickeln zu einer Streitkultur und wenn wir uns noch weiterentwickeln zu einer Diskussionskultur, dann sind wir sicherlich auf einem guten Weg. Also solange wir die Dinge nicht beschweigen müssen, was für Tabus häufig gilt, sondern uns damit verbal auseinandersetzen, sind wir zumindest erstmal auf einem guten Weg.
Hartmut Kraft, Psychoanalytiker aus Köln, besten Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, die unsichtbare Grenze, neue und alte Tabus. Mit denen gespielt hat jahrzehntelang auch Madonna. Bei manchen Songs hing sie am Kreuz, Dornenkrone inklusive. Es gab freizügige Aufnahmen, ein Buch von ihr über Sex, Zungenküsse mit Britney Spears zum Beispiel. Und auf der Bühne gespielte Masturbation beim Song Like a Virgin. Oh Gott. Like a virgin, hey, touched for the very first time. Like a virgin, with your heartbeat next to mine. Oh, 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 oh. Madonna und ihr kalkulierter Tabubruch, Selbstbefriedigung auf der Bühne beim Song Like a Virgin. Beim Auftritt in Toronto wurde seinerzeit sogar die Polizei gerufen. Schauen wir auf Sprachtabus. Auf Meinungsfreiheit wird ja vor allen Dingen immer dann verwiesen, wenn es um die eigene Meinung geht. Es macht den Anschein, als ob vor allen Dingen an deutschen Universitäten die freie Rede zunehmend eingeschränkt wird. Der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes sagt, die Toleranz gegenüber anderen Meinungen sinkt. Beispielhaft einige Fälle des letzten Jahres. In Hamburg wurde AfD-Gründer Bernd Lucke ausgebuht. Es gab Tumulte und Sprechchöre. FDP-Chef Lindner wurde als Redner ausgeladen. Sarah Wagenknecht hingegen durfte sprechen. In Frankfurt wiederum forderten Studenten den Rücktritt einer Professorin, weil sie eine Veranstaltung zum Thema das islamische Kopftuch organisiert hatte, zu der auch kritische Stimmen eingeladen wurden. Anne Bayer hat damals im April für uns berichtet.
Grund zum Protest finden Studierende oft, sei es gegen Studiengebühren, undemokratische Methoden an den Universitäten oder sexistische Professoren. In diesem Fall geht es um eine Kopftuchkonferenz und trifft vor allem ihre Organisatorin, die Ethnologin Susanne Schröter. Sie ist Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam und hat verschiedene Rednerinnen eingeladen, um über das islamische Kopftuch zu diskutieren. Symbol der Würde oder der Unterdrückung, so die Leitfrage. Mit auf dem Podium sitzen unter anderem bekannte Kopftuchgegnerinnen wie Alice Schwarzer und Necla Kelleck. Anlass für eine Gruppe Studierender, sich hier auf sehr vehemente Art zu Wort zu melden. Hashtag Schröter raus, so lautete ihre Kampagne auf Instagram. Sie forderten damit nicht nur, dass die Veranstaltung abgesagt wird, sondern auch, dass Frau Schröter ihren Hut nehmen soll. In einem Flugblatt werfen sie ihr antimuslimischen Rassismus vor.
Gerade heute mit der steigenden Salonfähigkeit des Rechtspopulismus werden in Deutschland Menschen, die ein Kopftuch tragen, Opfer rechter Gewalt und Rassismus.
Abgesagt wurde die Veranstaltung daraufhin nicht. Im Gegenteil. Die Ethnologin Schröter erhielt von vielen Seiten Unterstützung. Die Uni-Leitung kritisierte diese Kampagne vehement, sprach von einem inakzeptablen Angriff einer sogenannten Diskurspolizei. Sowohl die Fachschaft der islamischen Studien als auch der Frankfurter Aster distanzierten sich ausdrücklich von dieser Kampagne. So die Sprecherin Fatma Keser.
Ich würde ganz klar von einer Hetzkampagne sprechen, nicht einfach irgendeine Kampagne von Studierenden. Hier wird versucht, irgendwie Rassismus und Islamkritik gleichzusetzen.
Fast alle Kommentare in den Medien waren sich einig und überschlugen sich vor Empörung. Niemand dürfe es verbieten, dass an einer Uni über den Islam diskutiert werde. Und die Professorin selber, die ließ sich nicht einschüchtern und sah sich durch diese Aktion in ihrem Vorhaben bestätigt.
Muslimfeindlichkeit halte ich tatsächlich für ein ernstes Problem. Aber dieser antimuslimische Rassismus, das ist sozusagen ein Instrument, das jegliche Kritik an bestimmten Haltungen und Praktiken vollkommen delegitimieren möchte, unter Rassismusverdacht stellen möchte. Von daher ist es nichts anderes als ein Zensurinstrument.
Sie hatte die Veranstaltung ins Leben gerufen, weil ihr die Diskussion zu der Ausstellung Contemporary Muslim Fashion in Frankfurt gefehlt habe, so die Organisatoren. In dieser Ausstellung im Museum für angewandte Kunst geht es um islamische Mode und das Kopftuch wird dort in verschiedensten Varianten als modisches Accessoire dargestellt. Neu ist die Debatte um das islamische Kopftuch dennoch nicht. Sie hat es im Laufe der Jahre immer wieder zu verschiedensten Anlässen gegeben. Auch die Argumente der Podiumsteilnehmerinnen sind vielen hinreichend bekannt. Sowohl die der Gegnerinnen als auch ihrer Befürworterinnen, wie zum Beispiel die Journalistin und Muslimin Kola Hübsch von der Ahmadiyya-Gemeinde in Frankfurt. Sie bekennt sich zum Kopftuch. Hinzu kommt, die meisten Rednerinnen sind keine Wissenschaftlerinnen, sondern haben eine klare politische Position. Kritiker bezweifeln deswegen, ob eine Konferenz wie diese zur Versachlichung des Diskurses um das Kopftuch beitragen kann.
Nun sollte eine Universität ja gerade der Ort sein, wo es freie Forschung und Lehre gibt, ohne Denkverbote, wo es zum Austausch kommt, zur inhaltlichen Auseinandersetzung, wo man mal gegensätzliche Argumente und Ansichten aushalten muss, mit einer gesunden Streitkultur, von der der Psychoanalytiker Kraft vorhin schon sprach. Stattdessen wurde von einer radikalen, aber lautstarken Minderheit gefordert, nicht nur die Kopftuchkonferenz solle weg, sondern die Professorin gleich mit. Miterlebt hat diese Proteste im letzten Frühjahr auch Nick Engelmann, 21 Jahre alt. Er hat sein drittes Semester in Politologie und Soziologie abgeschlossen und die Initiative Streitbar gegründet, auf die wir gleich noch genauer eingehen. Er ist jetzt im Studio. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Engelmann, Sie waren auch bei dieser Konferenz. Wie haben Sie die Atmosphäre empfunden?
Die Atmosphäre habe ich als sehr, sehr aufgeladen empfunden. Ich war selber persönlich nicht im Raum bei der Konferenz. Ich war nur vor dem Gebäude und habe mich mit einigen von den Demonstranten unterhalten, um genauer zu verstehen, was gegen die Konferenz spricht, weil das aus meiner Sicht nicht verständlich war. Und insgesamt hatte ich den Eindruck, dass die beiden politischen Lager da sehr krass aufeinander getroffen sind.
War ein Gespräch möglich?
Ein Gespräch war schon möglich. Also ich habe mit verschiedenen von den Demonstranten durchaus konstruktiv diskutiert. Wir wurden uns zwar nicht einig, aber das war immerhin möglich, ja.
John Adorno ist seinerzeit in Frankfurt niedergeschrien worden, aber inzwischen wirkt die Atmosphäre so allgemein in Frankfurt seit einer Weile schrill. Wie erleben Sie das im Alltag, im Seminar?
Man kann grundsätzlich sagen, dass an der Universität die Bereitschaft, kritische und vor allem kontroverse Standpunkte auszuhalten und offen zu diskutieren, relativ gering ist. In meinen Seminaren im Alltag erlebe ich das auch, dass grundsätzlich alles, was vor allem mit dem Thema Geschlecht, Islam zu tun hat, sehr mit Samthandschuhen angefasst wird und da die Bereitschaft, auch sehr kontroverse Standpunkte anzuhören und zu diskutieren, doch sehr gering ist.
Was glauben Sie, woher kommt das, diese Verhärtung oder Verweigerungshaltung?
Auf der einen Seite glaube ich, dass es einfach die bequemste Option ist, wenn man sich in dieser Bubble befindet an der Uni, wo ja die meisten Menschen den eigenen Standpunkt teilen, dass man sich dann gar nicht mehr mit dem Gegenargument auseinandersetzen muss. Das ist natürlich sehr bequem und verlockend auch irgendwo. Und ich glaube auch, dass das daher kommt, dass Das ist im Prinzip so das neue Gesicht des Marxismus, könnte man schon fast sagen. Also die Einteilung der Gesellschaft in Unterdrücker und Unterdrückte, was jetzt nicht mehr strikt auf die Ökonomie bezogen ist, sondern was vor allem anhand der Kategorien Race, also Rasse, Geschlecht und sozioökonomischer Klasse beurteilt wird, dass man die Leute einteilt in Unterdrückter und Unterdrücker, also privilegierte Klasse und weniger privilegierte Klasse. Und daher kommt dann die Tendenz, dass man diejenigen, die vermeintlich zu den Unterdrückern gehören oder zu den mehr Privilegierten, dass man diesen Leuten keine Plattform bieten will, dass man die aus dem Diskurs ausschließen will.
Haben Sie mal ein konkretes Beispiel aus der Praxis?
Also ich kann zum Beispiel aus einem Seminar erzählen, wo ich und ein Kommilitone von mir lediglich darauf hingewiesen haben, dass es in der Debatte um die politische Partizipation von Männern und Frauen in Deutschland doch interessant wäre, auch, ich sag mal, gegebene Faktoren wie zum Beispiel Temperamente, also die Unterschiede von Männern und Frauen im Charakter mit einzubeziehen. Und da wurde uns dann von einem Kommilitonen vorgeworfen, wir würden misogyne Scheiße verbreiten.
Was macht das dann mit denen, die es anders sehen? Verstummen die?
Ja, die Tendenz gibt es schon. Also auch wenn ich mit meinen Kommilitonen spreche, erlebe ich das ganz oft, dass verschiedene Leute sich dann nicht mehr trauen, ihre Meinung vorzubringen, weil sie Angst haben, dass die Standpunkte nicht hingenommen werden oder dass die Befürchtungen zu groß werden, dass sich vor den Reaktionen gefürchtet wird. Und das führt natürlich schon dazu, dass die Diskussionen von Grund auf fast immer nur in eine Richtung gehen.
Sie haben deshalb die Initiative Streitbar gegründet. Was ist das Ziel?
Das Ziel ist, dass wir mit Streitbar unabhängige Diskussionsveranstaltungen machen, wo ein Thema ausgewählt wird, über das sich dann möglichst kontrovers unterhalten wird. Also, dass wir Leute einladen, die sich dafür interessieren, mit möglichst unterschiedlichen Standpunkten und dass wir uns dann offen darüber austauschen.
Es gibt bislang oder es ging bislang in der Vergangenheit um Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung zum Beispiel. Wie hat das funktioniert mit dem Diskutieren?
Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir hatten bisher 3 Veranstaltungen, wo auch sehr kontrovers diskutiert wurde. Das war auch sehr erfreulich. Wir hatten immer die gegensätzlichen Standpunkte. Aber ich persönlich hatte den Eindruck, dass das eine sehr konstruktive Atmosphäre war. Also in diesem Rahmen hat das sehr gut funktioniert. Das Ziel ist eigentlich aufgegangen.
War das für Sie eine Herausforderung? Man muss ja erstmal seine eigene Meinung schärfen, verständlich machen. Man muss das aushalten, eine andere Meinung auch zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch für mich jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung, in Seminaren meine eigene Meinung vorzubringen. Aber ich denke, das ist eine Übung und eine wichtige Übung, dass man das so oft wie möglich macht, weil man dadurch ja eigentlich nur der Wahrheit näher kommt, sozusagen im offenen Diskurs.
In den USA gibt es Entwicklungen, die irgendwann ja vielleicht auch zu uns schwappen könnten. Das geht jetzt weit hinaus über Gender-Sternchen, Binnen-I. Da gibt es sogenannte Safe Spaces, in die sich Menschen zurückziehen können, die sich diskriminiert fühlen. Außerdem sogenannte Trigger-Warnungen, Achtung, das könnte diskriminierender Lehrstoff sein. Was glauben Sie, wohin führt uns die Entwicklung hierzulande?
Also ich glaube, wir sind schon an dem Punkt angelangt, teilweise wie in den USA. Sicherlich ist es dort nochmal ein bisschen extremer, aber auch hier in Deutschland an den Universitäten, in Frankfurt zumindest, gibt es Dozenten, die Trigger Warnings aussprechen, die also bevor ein bestimmtes Thema angesprochen wird, davor warnen, dass das für bestimmte Menschen ein sehr sensibles Thema sein könnte. Und ich denke, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir an der Uni erreichen wollen, denn wo ist der Platz für einen freien Austausch, wenn nicht an der Universität? Und dadurch, dass vor bestimmten Inhalten gewarnt wird, führt das eigentlich in genau die andere Richtung, dass nämlich dadurch, dass die Menschen den Standpunkten nicht ausgesetzt werden, dadurch wird man eher schwächer und man findet eben nicht zur Wahrheit.
Nick Engelmann, Politologe und Soziologiestudent in Frankfurt, Gründer der Initiative Streitbar. Vielen Dank für das Gespräch und den Besuch.
Danke.
Tabus können überreizt werden, haben aber grundsätzlich erstmal eine wichtige Steuerungsfunktion. Sie sind der notwendige Rahmen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Früher wurden dadurch Sexualleben, Herrschaft, Religion organisiert. Inzwischen rütteln die einen an Tabus, während die andere Schranken hochziehen. Das war H2 Kultur der Tag. Die unsichtbare Grenze, neue und alte Tabus. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot.